Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Meine heutige Gesprächspartnerin zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen des Landes, des wiedervereinigten Landes. Sie war eine Fernsehpersönlichkeit und ein Bühnenstar der DDR und ist durch ihre Art und ihre Arbeit bis heute bejubelt und erfolgreich in großartigen Rollen, beispielsweise als loyale Kollegin von Iris Berben in Rosa Rot oder als Horst Krauses Schwester. Als sie 1945 in Berlin zur Welt kam, dauerte es noch knapp 2 Wochen bis zum offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs. Noch war die Stadt nicht durch eine Mauer geteilt, aber die Familie von Carmen Maya Antoni hatte auch ganz andere Sorgen. Satt zu werden beispielsweise. Es gab Laubenkolonien, es gab den Schwarzmarkt und die Improvisation. Maya erzählt ein bisschen davon. Und voller Werf spricht sie vom Essen und dessen Zubereitung. Eine Nachtkocherin ist sie. Mit ihrem besten Freund, dem Mixer, einer Angela Merkel Zitronenpresse und den Bee Gees oder auch klassischer Musik im Hintergrund. Ach, und kannten sie Fruchtnudeln? Nein, ich auch nicht. Aber das wird sich gleich ändern. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen nach einem sehr schönen ersten Interview, das wir mal hatten, in dem es auch um dein gesamtes Leben ging und mehr noch um deinen Beruf. Heute liegt das Gewicht auf dem Essen und das weißt du. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich.
Und da habe ich doch was gefunden. Hackbraten, Buletten, Königsberger Klopse. Du hast Hacktage.
Ja. Mehr waren es Hacknächte immer.
Hacknächte?
Ja, Hacknächte. Und das liegt daran, wenn es gutes Fleisch gab, also gutes Rindfleisch, so frisch durchgedreht oder so, dann kann man ja nicht nur 200 Gramm kaufen oder so. Dann kaufe ich einen großen Berg und dann teile ich mir den Tisch ein mit den Gewürzen und lege die Fleischmenge hin und mache dann alle Gerichte, die was mit Hackfleisch zu tun haben.
Du bist eine Vorkocherin.
Ich bin eine Vorkocherin und dann koche ich einen Hackbraten, ich koche Königsberger Klopse, ich koche Bulettchen, ich koche eine Hacksuppe, die kennt keiner, die gibt's aber bei uns.
Was ist denn das für ein Geheimnis?
Hacksuppe ist, da sind kleine, winzige Teile von Hackfleisch drin und Zwiebeln, die werden angebraten und die werden dann mit Butter und einer Mehlschwitze ein bisschen angerichtet und dann kommt Sahne und Zitrone darüber. Mhm. Und dann wird es so eine Soße, eine so etwas süß-saure Soße. Dann wird Zwiebelchen, rosa Pfeffer, alles gemacht und dann schiebe ich das durch den Mixer, das ganze Ding. Und dann wird es eine ganz fein pürierte, wunderbare Hacksuppe, nenne ich die, weil die sehr aromatisch ist. Da kommt noch ein bisschen, mache ich noch ein bisschen Basilikum rein, ein Blatt auch, ein Bärlauchblatt, so ein großes, grünes, so wunderschön. Und das schmeckt dann sehr, sehr gut. Das ist eine sehr appetitliche, kleine so Tassensuppe. Und die mache ich auch in ganz kleine Behältnisse, wenn ich die einfriere, sodass jemand eine heiße Suppe essen kann, wenn er nach Hause kommt.
Aha, denn das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen. Jemand, der so viel vorkocht, der muss auch eine große Tiefkühltruhe haben oder zumindest einen Eisschrank oder sowas.
Also einen Eisschrank. Habe ich einen großen Eisschrank und das ist eigentlich, habe ich im Eisschrank fast nur gekochte Gerichte drin. Also wenig Zeug, was auf Vorrat ist, so was viele drin haben, Brot und alles Mögliche. Da bin ich fast nur auf der Ecke mit einer Ecke Brot im Tiefroster. Ansonsten sind es eigentlich die Essen und da ist draufgeschrieben, was drin ist.
Ja, und was für ein System machst du das? Womit nimmst du da richtig so Etiketten, die...
Weiße Etiketten, die man immer wieder runtermachen kann oder tausendmal überkleben kann. Mhm.
Machst du sie ab, bevor du diese Dinge in die Geschirrspülmaschine machst? Oder
ja,
die mit,
ja, ich mache sie ab, wenn es fertig ist, Essen, damit man es wieder zurechtfindet.
Ja, sehr, ganz sehr ordentlich. Ordentlich ganz und vorbildlich. Ordentlich, ja. Und auch richtig mit Datum natürlich.
Ja, und die Nachtköchin, die hat natürlich dann einen Wein bei sich. Und dann ist das wunderbar, weil die einen bekommen dann Zwiebel, das eine Hackfleisch, das andere bekommt. Also Kreuzkümmel rein, das andere und das. Und dann schichte ich so die Gerichte, Würze, pack alles dahin. Und dann kommt ein Gericht nach dem anderen.
Das sieht so aus, als wenn man es am liebsten abfilmen würde tatsächlich. So, ich stell mir vor, dass es draußen dunkel ist und ich stell mir vor, dass deine Küche nicht so eine Shishi-Küche ist, sondern dass die sehr gemütlich ist und dass die viele Geschichten erzählt. Und da ist dieses Abendlicht und da sind verschiedene Haufen aus verschiedenen Farben, verschiedene Gerüche. Ich höre da aber auch was. Hörst du Musik?
Ich höre Musik. Ich höre entweder ganz laut Klassik, also so einfach, oder ich höre, ja, ich höre wirklich dann auch Bee Gees, Beatles und Musik, die ich sonst nicht anmachen kann, weil die Kleine mal da ist, die Enkelin, oder weil einer die nicht leiden kann. Musik, die ich gerne höre, ganz speziell ich. Und die höre ich dann auch mit Genuss. Und dann ist die Bude richtig voller Leben, obwohl ich alleine dafür bin. Weil in meine Küche gehört fast keiner, denn keiner von meinen intellektuellen Umgebungen kann eigentlich kochen. Ach. Die kommen nur zum Essen. Und der Einzige, der kochen kann, ist mein Sohn in Kanada. Der kocht die Familie, der bekocht sie alle. Der hat's drin. Und mein Mann, meine Tochter und so, die haben die Küche nur zum Essen betreten. Sie essen wunderbar und sie essen gerne und alles Schöne, weil ich finde es auch gut so. Also wer nicht kochen kann, muss ja keine große Küche haben.
Das ist dann gut, wenn es einen in der Familie oder in der Lebensgemeinschaft gibt, der gerne kocht. Ne? Und es ist dann gut, weil jemand, der gerne und mit Leidenschaft kocht, das ist ja auch, so wie du es gerade beschreibst, ist ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als jemand, der sich in sein Atelier zurückzieht und malt oder sowas.
Ja, genau.
Ne? Und das will dann aber auch gesehen und wertgeschätzt werden. Also was nützt es dir, so liebevoll und schön zu kochen für möglicherweise so viele Leute, wenn die das nicht wertschätzen können? Und dann müssen sie aber auch umgekehrt möglicherweise was dazu beitragen, dass der Bums läuft. Ne? Wenn man selbst in so einer Lebensgemeinschaft ist, ich beziehe es jetzt mal auf all die klassischen Familienmodelle, ja, dass ja automatisch davon ausgegangen wird, dass die Frau bzw. die Mutter kocht. Und dass sie das auch gerne macht.
Ja.
Und in so vielen Gesprächen hier habe ich so unterschiedliche Einstellungen gehört, die so kolportiert wurden von Söhnen, von Töchtern, die dann auch sagten oder während sie drüber sprachen, merkten, naja, eigentlich hat sie gar nicht so gerne gekocht. Sie hat es gemacht, weil es von ihr erwartet wurde. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du sagst, ja, oh, ich blühe auf, wenn ich das mal mache.
Ich koche gern. Am liebsten koche ich natürlich in Usedom in meiner Küche, weil die in Zahn größer ist. Und da sind natürlich auch ein Mixer, also ein großer Smoother, ohne den ich kaum auskomme,
aha,
weil ich da eben sehr viel zerkleinere und Soßen zaubere. Und
was zauberst du denn so für Soßen?
Oft ist es so, dass ich in Restaurants was esse. Und wenn mir was besonders schmeckt, dann frage ich. Die geben natürlich nicht das Rezept gleich, aber die sagen, da ist drin, und dann sagen sie mir 3 oder 4 Köstlichkeiten, was ich nicht wusste.
Erinnerst du dich an eine Situation? Erinnerst du dich an eine Situation, in der das passiert ist und du gedacht hast, ach, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen?
Ja, ich hatte mal irgendwie beim Catering, wir hatten einen super Catering, das war übrigens mit Iris im Film, und da haben die Melone, weiße Melone, also die gelbe Melone, die keine Zuckermelone, sondern die gelbe, haben sie mit grüner Gurke und mit Koriander und mit Pfeffer und Salz natürlich, einer halben Zitrone, haben sie das gemixt, also klein gemacht, auch geschreddert im Prinzip. Richtig klein geschreddert. Und das ist eine kalte Soße für Fleisch. Es hat so gut geschmeckt für ein Bratenfleisch, zum Beispiel auch zum Kassler. Ich habe dann noch einen Löffel Honig reingemacht, weil ich ja so ein bisschen neugierig bin und immer abschmecke und so. Und da wurde es noch lieblicher. Und ja, dann war das so kalte Soße, aber ein bisschen süßlich zu diesem wunderschönen salzigen Fleisch. Das hat einfach gut geschmeckt.
Das klingt wirklich gut, weil ja eigentlich so diese helle mit Melone und Gurke, die schmecken ja, also wenn die Melone nicht zu reif ist, dann schmecken die so ein bisschen distanziert. Also die schmecken gut, aber so ein bisschen distanziert. Und
genau,
der Honig, der ist
Honig,
der
und Zitrone reinmachen, ja, dann, und das ist also wirklich, und ein bisschen Koriander. Mm. Also ein bisschen ein Sträußchen fast. Also das ist auch sehr grün, die Soße, ja, sehr grün. Aber das ist eine kalte Soße über Fleisch. Das ist sehr gut. Im Sommer ist es ausgezeichnet.
Das mit der Nachtkocherin, das hatte ich im selben Kontext gelesen wie mit den Hackfleischvariationen. Ich hatte allerdings zuerst Nacktkocherin gelesen und habe mir gedacht, das würde aber irgendwie auch zu dir passen, weiß ich nicht.
Also ich bin da durchaus in Schlumperhosen und im T-Shirt nur oder sowas. Also, weil wenn man lange, das ist ja eine lange Nacht, man kocht ja nicht in einer halben Stunde. Das sind auch alle 4 Flammen sind besetzt, also da ist Aktion, ja.
Wie lange dauert dauert so eine Session? Was würdest du sagen?
Naja, ich habe oft nach der Vorstellung nachts gekocht, um runterzukommen. Und mein Mann hat auf mich gewartet, haben ein Glas Wein getrunken, dann fing ich an zu kochen. Und das dauert so, ich würde sagen, von 11:30 bis 2:30 so.
Wow.
Und dann geht man ins Bett.
Du hast aber auch wirklich viel Energie. Also musst du gehabt haben, immer schon. Kann man zwischen den Zeilen, es geht gar nicht anders. Und hast sie offenbar immer noch. Wie viel Schlaf brauchst du denn? Ich meine, du hast zwei Kinder zur Welt gebracht. Die werden ja noch zur Schule gegangen sein in der Zeit. Möglicherweise hast du gar nicht so lange
geschlafen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir meinen Schlaf immer gesucht habe. Also ich habe den Tag morgens um 6 Uhr begonnen, habe für alle Frühstück gemacht. Um 6 bin ich aufgestanden, jeden Tag, habe Frühstück gemacht für alle, für die Schule, die Brote und die Milchsuppe für Herrn Sohn und das und dies und jenes. Und dann sind die alle raus mit ihren Sachen, los in Richtung Schule. Und dann war das Schönste, dass ich mich nochmal so 35 Minuten hingelegt habe, nur geschlafen habe, ganz fest so, dann in die Dusche und dann zur Probe. Und da waren die alle hinter mir und das war weg. Ich konnte nie nach Hause kommen, wenn die Küche in Unordnung war.
Ja.
Das kann ich nicht. Mhm. Ich muss also nach dem Kochen muss es blitzsauber sein alles, so dass ich morgens aufstehe und alles wieder beginne. Also bei mir hat, glaube ich, noch nie ein Abwasch abends bis zum Morgen erlebt. Der war dann weg abends noch. Also
ich habe dir ja auch das Buch Das Essen meines Lebens mitgegeben, habe ich mal.
Habe ich gelesen.
Wir beide haben uns kennengelernt über Iris Berben, über ein gemeinsames Essen.
Ja.
Das war sehr schön. Und ich fühle mich gerade daran erinnert, dass nämlich auch Iris erzählte, und das steht eben auch in dem Buch. Sie können das übrigens gerne kaufen, Das Essen meines Lebens. Das sind 11 Gespräche und Fotos und persönliche
sehr interessant.
Rezepte.
Sehr interessant.
Die auch sagt, egal wie spät es ist, das ist auch so ein Ritual,
ja,
dass sie dann nachts auf jeden Fall noch die Küche sauber macht und so den Abend, man lässt sich das ja auch nochmal durch den Kopf gehen, man lässt es so nachklingen und so.
Ja.
Ne? Und wenn man dann natürlich auch ausschlafen kann, das ist super, wenn man am nächsten Morgen um 6 schon wieder aufstehen muss, dass du aber auch so diszipliniert sagst, 35 Minuten. Du hättest ja möglicherweise, du musstest zur Probe, viel mehr Zeit war wahrscheinlich nicht.
Nein, da muss ich zur Probe, um 10 musste man jeden Morgen auf der Probe sein und ausgeschlafen und prima. Und dann habe ich nach der Probe, wir haben ja früher nur bis 14.30 Uhr probiert, weil ja die Abendvorstellung war. Da gab es ja noch diese Ruhezeit zwischen, heute wird das ja nicht mehr beachtet. Da gab es die Ruhezeit und dann ist man nach Hause gegangen und die Kinder kamen, also habe ich die Kinder entweder abends von der Kinderfrau abgeholt oder sind aus der Schule gekommen, da haben wir kurz gequatscht und da habe ich mich nochmal eine Stunde vor der Vorstellung habe ich mich nochmal eine Stunde hingelegt.
Und du bist auch jemand, der dann, so wie du es eben gerade gesagt hast, ganz und dann in so einen tiefen
Hinlegen,
Schlaf.
Hinlegen, schnapp und weg. Ja,
gut, so. Ja, das ist gut.
So wie Akku, Steckdose, hinlegen,
ja, schön.
Warten, bis ihr laden
ja,
ist.
Ja, toll.
So.
Toll, ja.
Und jetzt, wo ich älter bin, brauche ich eigentlich nur noch 5-6 Stunden. Mehr brauche ich nicht. Schlaf.
Auf viel mehr wirst du damals aber auch nicht gekommen sein.
Nein, bin ich auch nicht gekommen.
So
vielleicht
anhöre, ne?
Hat man sich jetzt daran gewöhnt, aber es ist irgendwie, ich bin zufrieden damit.
Du bist jetzt auch stolze Großmutter, also bist du ja schon länger, du hast eben schon angedeutet, dein Sohn lebt mit seiner Familie in Kanada, das ist nicht ganz so leicht, da mal eben kurz Baby zu sitten. Aber für deine Tochter, die ebenfalls Schauspielerin ist, machst du das hin und wieder ganz gerne.
Ja.
Bist du so eine Oma, bei der alles möglich ist?
Ich bin, glaube ich, eine sehr lustige Oma. Also, weil ich mache nur Blödsinn eigentlich. Ich mache, also ich verstelle Stimme, ich mache Spiele mit ihr, die keiner kennt. Und also ich bin da sehr einfallsreich. Es gefällt mir auch, anders zu sein als bei meinen Kindern, wo man eben auch die Regeln aufstellen musste, irgendwie in einer Art, damit man klarkommt. Und ich sehe, wie meine Tochter sich jetzt bemüht. Und ich kann natürlich mal sagen, ach, komm, sei mal großzügig
ja,
an der Stelle. Nicht? Aber nein, ich bin eine lustige Großmutter.
Das glaube ich. Und,
ich bin nicht eine Oma, ich bin nicht eine Oma, sondern ich bin, glaube ich, wirklich, sie sagt ja auch Granny zu mir. Also ich bin die Granny. Neulich hat jemand gesagt, das hat deine Oma aber schön gesagt. Ich habe keine Oma, ich habe eine Granny, hat sie gesagt.
Aha.
Sofort. Ja. Oma ist für sie auch kein gutes Wort.
Na, man kann es ja neu belegen. Also ich habe meine Oma geliebt. Und alles an diesem Wort, das ich kenne, schwingt ganz positiv mit. Das war wirklich amüsant und tröstend und vergebend und vor allen Dingen auch Backen und Kochen zusammen. Und dieses Backen ist ja so eine Sache, die Kinder natürlich noch lieber mögen als Kochen.
Ja, ich
backe auch
mit dir Kekse laufende Meter. Wenn nicht Weihnachten ist, dann backen wir Osterkekse. Wir machen Wochenendkekse.
Wochenendkekse.
Was ist das? Da machen wir Montag, Dienstag, Mittwoch und dann lernen wir gleich dabei, wie die Wochentage heißen.
Oh.
Sowas. Oder wir backen Buchstaben. Auch schön. Also sowas alles, was sie sich wünscht. Mhm. Und dann, das mache ich mit ihr.
Ja, super. Und kannst du, wenn du jetzt in deiner Küche sitzt, du hast sie gerade sauber gemacht, bist fertig, sitzt jetzt nochmal mit dem Weinchen am Tisch, lässt den Abend ausklingen und gehst gleich ins Bett und guckst dich jetzt nochmal um. Nimm uns doch mal mit bei diesem Blick in deiner Küche. So, die Schränke, hängt da ein Bild, hängen da Fotos?
Nein. Ich habe eigentlich eine sehr ländliche Küche. Ich sage mal, die ist nicht gestylt und ich habe keine großen Schränke. Ich bin 1,50. Ich komme sonst gar nicht an die Schränke ran, wenn ich da oben Schränke hätte. Da würde ich nur auf der Leiter stehen wahrscheinlich. Mhm. Also ich habe offene Schränke. Alles ist offen. Also ich sehe meine Töpfe, ich sehe meine Gewürze, ich sehe alles. Bis auf den Kühlschrank, der geschlossen ist und der Eisschrank, der geschlossen ist. Und ich habe eigentlich nur Fächer für das Besteck. Für sämtliche Fürchterlichkeiten wie zusätzliche Schöpflöffel oder Pizzaräder oder was weiß ich, diese ganzen kleinen Gerätschaften, die man hat. Das hat einen festen Platz und ist verschlossen. Und auch die Teller sind offen. Ich habe an der Wand Regale, wo ich rankomme und da sind die Tiefenteller, die Stohlenteller, die Dings. Alles ist dort aufgestapelt, die Schalen und so, was man braucht.
Hast du Lieblingsgeschirr?
Eigentlich das Zwiebelmuster aus dem Osten, sag ich immer. Das Blau-Weiße, das mache ich am liebsten, weil es nämlich den Vorteil hat, dass es alles dazu gibt. Wenn du wirklich mal Besuch bringst, da gibt's das Soßenkännchen mit dem Soßengestell, da gibt's ein Milchkännchen, da gibt's alles, da muss ich nicht suchen. Das Ding ist einfach voll. Von einer Schüssel für Kartoffeln bis ein Fleischpaletten, 3 Stück in verschiedenen Größen. Das sieht alles nett aus auf dem Holztisch. Das sieht einfach gut aus.
Ja.
Und das habe ich. Und da haben wir genug gesammelt im Osten, immer dazu gekauft. Und insofern habe ich jetzt alles.
Und ist das in deiner kleinen ländlichen Küche oder hast du dafür so ein Buffet oder so eine Kommode, wo das dann steht, wenn mal mehr Besuch kommt?
Nein, das reicht. Ich habe nochmal in der Kammer nochmal ein Arsenal, ein Spezialfach, wenn viel kommt, da ist nochmal doppelt Besteck drin und nochmal doppelte Teller und sowas, wenn es nicht reicht.
Okay.
Aber für den normalen Tag ist alles offen und alles zu sehen.
Alles offen, hängt nicht zu hoch, keine Bilder, ein Holztisch, ein Fenster?
Ja, viele Fenster.
Viele Fenster.
Es ist eine Wohnküche, also es ist über Eck, ein riesengroßes Rechteck und über Eck. Und dort ist ein riesengroßer Tisch, der ist ungefähr, naja, bestimmt 3,40 Meter oder sowas.
Oh la la.
Und da sind 9 Stühle drumherum.
Oh.
Und das ist die Küche, wenn gegessen wird, eben richtig.
Ja. Aber wir reden jetzt von Berlin, da reden wir von
Usedom. Nee, das ist die große Küche in Usedom.
Aha.
Und die in Berlin ist etwas kleiner, aber die hat auch ganz klare, die hat so, ich weiß nicht, Stahlgestelle sind das wohl und die Holzplatten, wo man eben alles ablegt und nur die Bretter sind an der Wand, die ich dann wegnehme. Ja, aber sehr übersichtlich und wenig Maschinen, bis auf meinen Smoother, mein Knet- und Rührgerät zum Backen. Das ist ganz wichtig.
Hast du es mal mit einem Gerät versucht, von dem du dir was versprochen hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich hatte eine sehr teure Apfelsinenpresse. Und das war ein Möbel, das stand wie ein Design herum. Aber letztendlich habe ich es wieder verschenkt. Irgendwann habe ich es verschenkt, jemand, der darauf so scharf war. Und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich mit dir essen und dann kannst du sie haben. Und dann ist es gut. Also die habe ich wieder abgeschafft. Ich habe die Brotmaschine abgeschafft, weil es ist einfach zu viel mit Wurst und Dings und Reiben und Schieben und Machen. Und die Fläche ist voll und das war mir einfach zu viel. Ich schneide Brot aus der Hand oder lass es schneiden. Heute kriegst du in jedem Haus Brot und so kriegst du das, also auch geschnitten, wenn du es haben willst. Diese Sachen, die ganze Technik habe ich ziemlich verbannt. Ich habe eine sehr gute Zitronenpresse. Ich habe aber auch eine, das ist Angela Merkel, der mir die Zitrone über dem Kopf ausbrennt. Die hat mir mal jemand geschenkt und dann weint sie Zitronenwasser. Das ist dann manchmal sehr originell, einfach vom Dessous. Aber sonst habe ich klare Geräte, also und wenig Technik. Ich habe nur eine Espressomaschine, die habe ich, also weil Jenny leidenschaftlich Espresso trinkt und viel der Besuch, der kommt, trinkt auch gerne ein Espresso. Also sie haben eine sehr gute Espressomaschine. Aber an Maschinen sonst nicht viel.
Was ist denn dein Lieblingsbrot? Welches Brot isst du am liebsten?
Ich esse am liebsten aus dem Laden Brotzeit das Hausbrot. Das nennt sich Hausbrot. Das ist eine Mischung aus hell und dunkel. Ist sehr groß. Du kannst ein Viertel Hausbrot kaufen, dann hast du die Brotbüchse voll. Ich esse sehr gerne dunkles Brot und ich esse auch sehr gerne Brot mit etwas drin. Das heißt mit Walnüssen. Oder mit irgendwelchen
Oliven oder Karotten.
Ja, sowas. Genau, sowas so. Da bin ich immer hinterher. Alles schmeckt natürlich nicht, aber manche schmecken einfach. Ich habe bei diesem Brotzeitladen und habe auch noch eine gute Bäckerei Krautzig, die ich schon kenne, seitdem ich, die war auch im Osten schon, das ist die vierte Generation oder so, sind alle Bäcker und die machen auch ein sehr gutes Brot. Ein Mischbrot, aber eben klassisch.
Hast du eine Brotbox?
Ich habe eine klassische Brotbüchse zum Aufmachen und ich habe ein Brotbehältnis und da kommt das hin, was hin ist und daneben steht auch der Toaster, also Brot in Reihenfolge so.
Wie in der Waschstraße.
Ja, genau.
Du bist 1945 auf die Welt gekommen in Berlin.
Ja.
Deine Eltern waren noch sehr jung, deine Mutter war sehr, sehr jung, hat deine Schwester mit 18 bekommen, war 19, als du dann zur Welt gekommen bist und ich glaube mit 23, 24 haben sich deine Eltern schon wieder getrennt. Dein Vater war Künstler.
Ja, Kunstmaler.
Brotlos weiß ich nicht, aber in der Zeit hatten die Menschen kein Geld für Kunst.
Kein Geld für Kunst, ja.
Hast du eine aktive Erinnerung oder nur eine Sehnsucht, wenn du an ihn denkst als Kind?
Mein Vater war, wie gesagt, oben im Atelier. Wir hatten ja so ein Siedlungshaus, wo er im Atelier oben gemalt hat. Und ich kann mich an fürchterliche Szenen erinnern, wie meine Mutter rief immer zum Essen. Komm runter, ich bin fertig, es gibt Essen. Und es war in der Zeit auch nicht leicht, immer ein komplettes Essen zu haben. Und dann ist er nicht gekommen, hat er gesagt, ich mal noch fertig, ich mal noch, ist er nie gekommen. Und irgendwann hat sie das Essen auf die Bodentreppe geschmissen und dann war Remi Demi, dann war Action angesagt. Meine Mutter konnte ganz gut kochen, also improvisieren. Wir haben ja nach dem Krieg, so bis in die 50er Jahre hinein, es gab ja Lebensmittelkarten noch, wir haben ja viel improvisiert. Improvisiert an Essen, denn man musste das kochen, was es zufällig gab. Und das blieb ja ziemlich lange so. Also man musste mit dem vorlieb nehmen, was es gab. Und danach wurde bestimmt, was wir essen. Aber es gab immer eine gute Tradition nach dem Krieg, an den Mann erinnere ich mich immer noch. Man konnte Eis kaufen in so einem Block.
Wir reden hier von Kühlungseis.
Kühlungseis. Ne? Man konnte Eis kaufen, so eine Stange Eis, die haben wir in so Balkonkisten getan. Und da war hinterher noch ein Schub, den habe ich rangebaut, selber mit Holz. Und da konnte man die Lebensmittel machen, sodass die Kälte sich dort weiter abgegeben hat. Und unten habe ich ein Wasserbehältnis gehabt, wenn es schmilzt, dass das Wasser aufgefangen wird. Das war so die Eissache und dann gab es den anderen Mann, der kam Brennholz für Kartoffelschalen, sagte der. Man bekam also ein kleines bisschen Brennholz zum Anzünden für die schwere Braunkohle, die so gegrust hat. Und dafür hat man ihm Kartoffelschalen gegeben, weil der Tiere hatte. Und er hatte natürlich in den Laubenpieper hinten gewohnt, in den Kleinsiedlungen dort. Und da hat man immer mal einen Apfel oder ein paar Johannisbeeren oder was eben gerade gewachsen war oder einen Bund Mohren bekommen, wenn man ihm noch irgendwas dazugegeben hat.
Das sind die Orte gewesen, in denen sich viele Menschen damals über Wasser gehalten haben.
Ja, genau.
Nämlich ganz genau in diesen Kleingärten.
Kleingärten, ja.
Wo man
wir sagten Laubenpieper dazu, also aber
überall wird das Wort auch verwendet.
Und die haben eben oft was, und da haben wir natürlich auch geklaut als Kinder, ne? Wenn die dann aus den Gärten raus waren, waren wir drin, ne?
Das, wie die Vögel, wie die Spatzen.
Natürlich, Kirschen geklaut und Gurken geklaut und grünes Obst und was man bekommen konnte.
Wenn du sagen müsstest, das war das Essen meiner Kindheit, Also das zentrale Essen deiner Kindheit, sowas wie, waren das wahrscheinlich dann Kartoffeln, die...
Kartoffeln, ne? Und Amaretta, also Brotreste improvisiert mit allen Gerichten. Daraus wurde dann eine Art Puffer gemacht und dann mit Milch eingeweicht, wenn man Milch hatte. Oder nur mit ein bisschen Öl oder irgendwas. Also das war's eigentlich. Weißbrot, Öl und... Daraus wurde alles gekocht und gemacht und Kartoffeln. Kartoffelkuchen, weil es ja keinen Kuchen gab, also wenn es kein Obst gab, wurde Kartoffelkuchen gebacken. Heute, ich war neulich in einem Restaurant, da gab es Kartoffelkuchen. Ich habe mir sofort einen geholt. Der schmeckte natürlich tadellos. Das war so eine Art Quiche, aber so richtig schön mit saurer Sahne drüber. Das war also wirklich toll. Aber das haben wir auch gekocht, Kartoffelkuchen. Also direkt Kartoffeln gebacken in einer Form, als ob es ein Kuchenteig wäre, aus Kartoffelbrei gestampft und dann ein bisschen Mehl rein und ein Ei rein, wenn man eins hatte. Und dann da rein, ein bisschen Kräuter oder was man noch hatte an Gewürzen und dann in die Form im Ofen backen. Und dann wurde der geschnitten wie Torte und das war dann ein Mittagessen.
Klingt sofort lecker, wenn das
ja,
so
ist. Ja, eigentlich nicht. Ich mache heute meine Notmahlzeiten habe ich auch so, die sind auch so süß. Das ist dann, wenn meine Tochter so plötzlich nachts Appetit kriegt auf was Süßes oder so. Da will man ja nicht unbedingt einen Joghurt oder irgend sowas haben, dann will man was Feines haben. Und dann mache ich mal diese Apfelküchlein, ja. Oh. Da braucht man also nur eine kleine Büchse Quark, ein Ei und einen Apfel reiben, dass man noch weiß, dass das ein Apfel ist. Und dann matscht man das Ganze, nur rühren, dann macht man 2 Esslöffel Mehl ran und dann haut man das in die Pfanne, in so wie kleine Küchlein, einfach, es ist ja dann ein bisschen gebunden, haut man rein und dann macht man Zucker und Zimt drüber. Ne? Es ist also, du schmeckst den Apfel, du schmeckst alles, den Quark, du hast alles, das ist meine Notküchlein. Und die kann man genauso machen mit Zwiebel, Schnittlauch und was du hast in würzig.
Also es ist so. Nimmst du da Magerquark für?
Ja, nehme ich Magerquark. Mm. Und der bindet gut mit dem Apfel und mit dem paar Löffelchen Mehl und mit dem Quark, das punchst du alles nur durcheinander. Und das andere ist mit den Kartoffeln, da nimmst du 4 Kartoffeln, die kochst du, dann matschst du diese Kartoffeln, die gekocht, machst nur die Schale ab, machst die Kartoffeln, ein bisschen Quark rein, dann die Kräuter alle rein, Mohrrüben oder irgendwas geriebeltes, Kohlrabi oder sonst wie und dann auch die 4 Löffel Mehl oder 2 Löffel Mehl und auch in die Pfanne und dann machst du ein bisschen was Schönes rüber oder so, Creme fraiche oder es schmeckt zauberhaft.
Gott, das ist so lecker, auch mal mit
total
einer Scheibe
einfach. Und mit so einem kleinen Topf schaffst du die 4 Kartoffeln, das ist also wirklich nicht viel Arbeit.
Ich weiß genau, dass, sagen wir mal, ein Fünftel aller Hörerinnen und Hörer das auf jeden Fall nachmacht. Wahrscheinlich die Hälfte. Oh, das klingt aber auch wirklich gut.
Unheimlich gut. Es ist einmal süß und einmal kräftig. Und wenn man nichts im Haus hat, kann man das machen. Nein.
Es ist wirklich unkompliziert. Ja. Aber es klingt auch nach etwas, das man gerne macht, wenn man was im Haus hat. Also gerade das letzte Beispiel, diese, ja, wie so Kartoffelpuffer mit einer Scheibe Lachs, habe ich gerade gedacht oder so, ne? Ist auch wirklich, wenn man sich den mal gönnt. Wow, ja, sehr, sehr lecker. Deine Mutter hatte viele, viele, viele Talente. Deine Mutter hat viel gemacht, viel gekonnt, genäht, selbst hergestellt, auch aus der Not heraus. Dadurch, dass sie eine alleinerziehende, sehr, sehr junge Mutter war, ist euch aber sehr viel Verantwortung auch schon sehr, sehr früh übertragen worden.
Ich konnte mit 10 Jahren konnte ich schon einen Salat machen. Ich konnte einen Kartoffelsalat machen. Ich konnte einen Tomatensalat machen. Ich konnte einen Gulasch anbraten, wenn wir so Fleisch mal hatten. Also
hat sie dir das alles gezeigt oder hast du das selbst dir beigebracht?
Ich habe gefragt und dann habe ich das gemacht, weil ich das gerne gemacht habe. Und ich habe auch immer ein bisschen kräftiger gewürzt, weil manchmal war es mir zu wenig. Und sie hat mir natürlich gesagt, was es alles gibt. Das war ja dann wieder wunderbar. Und was man immer vergisst, weißt du, das ist so ein Ereignis war das für mich. Wir hatten einen Freundschaftsvertrag, die DDR mit China. Wir kriegten aus China Büchsen mit den Litschis, die unglaublichsten Lebensmittel, die wir gar nicht kannten. Und die kaufte auch keiner. Die waren aber eigentlich sehr billig. Und die waren in der Kaufhalle in so unscheinbaren Büchsen, stand düdel, düdel, was keiner lesen konnte drauf und war nur was abgebildet. Und ich hatte schon immer, so neugierig war ich immer, wenn ich was Neues gesehen habe im Konsum oder so, dann habe ich gesagt, da sind so Büchsen, da ist irgendwas drin, das kennen wir nicht. Kann ich das mal kaufen? Ne? Und dann haben wir das gekauft und dann habe ich mal richtig angefangen, Chinesisch zu kochen. Also nur diese Zutaten zu nehmen, die es von dem Chinesen gab. Und das vergisst jeder. Wir hatten auch einen Freundschaftsvertrag mit Kuba, die deutsch-kubanische Freundschaft. Da kriegten wir also von weißen Rum bis allem Havanna-Club kannten wir schon sehr lange. Wir hatten nur keine Cola. Wir hatten eben nur so eine DDR-Cola, ne? Aber wir haben dort auch wunderbare Bananen eingeweckt. Die habe ich dann im Ofen gebacken und sowas. Wir haben bekommen Maiskolben, ganz schöne kleine so Zuckermaiskolben, die wunderbar geschmeckt haben. Nur eine Kartoffel und nur diesen Maiskolben mit brauner Butter rüber, das war super. Und diese Lebensmittel habe ich mir immer gekauft und ausprobiert. Das war was ganz Wichtiges und viele wissen das, dass es die gab und haben es nie gekauft. Erzählen mir so Leute meiner Generation, hast du das gekauft? Ich sage ja. Und das waren Litschis. Und jetzt bezahlst du im Restaurant, willst du unbedingt Litschis haben, ja? Oder man fragt nach irgendwas, bloß mit Bambussprossen. Die gab's nicht und die brauchte man immer für ein chinesisches Essen so. Mhm. Da haben wir Kohlrabi geschnipselt. Kohlrabi, wenn man den ein bisschen nur mit leichtem Wasser aufkocht, hat diesen Biss und kann so die Bambussprossen, das Knackige, ersetzen. Ja?
Das ist eine gute Idee.
Ja, schmeckt sehr gut.
Ihr hattet ja auch in der DDR sehr viele vietnamesische Leute, ne?
Ganz viele Gastarbeiter dann, ja.
Haben die, also hier gibt es jetzt natürlich irgendwelche Asia-Märkte und so weiter. Gab es sowas, so eine Entsprechung auch in der DDR oder zumindest in Ostberlin?
Nein, die haben ihren Reis und das selber gekocht. Es gab ja keine ausländischen Restaurants. Der erste Italiener, der kam in die DDR, also kurz nach der Wende erst eigentlich. Kurz nach der Wende.
Okay, er war nicht der Erste. Der Erste war dein Vater.
Ja,
Der
war kein Koch, der hat gegessen. Aber
und da kommen wir nochmal jetzt nach dem langen Bogen zu deinem Vater zurück, der italienischer Herkunft war. Und insofern kannst du dich immer darauf berufen, dass du jemand bist, der Pasta braucht, der es liebt, Nudeln.
Die Nudel.
Die Nudel.
Die Nudel.
Nein, also ihr habt kein besonders intensives Verhältnis zueinander gehabt. Ihr habt euch dann zwar, du hast ihn, glaube ich, noch zweimal getroffen, ne, wenn ich mich nicht täusche.
Aber er hat in meinem Leben eigentlich wirklich keine Rolle gespielt. Außer, dass man nach ihm Sehnsucht hatte, weil man, glaube ich, auch ein Mädchen war. Weil wir ein Drei-Mädchen-Haus waren und es war eben die Sehnsucht nach einem männlichen Wesen war doch immer vorhanden.
Ich glaube, Kinder würden eine Figur, von der sie wissen, die gab's mal immer vermissen, wenn sie weggeht. Das auch ein Sohn so wahrscheinlich, ne?
Ja, und deshalb hatte man, glaube ich, mehr Fantasie für ihn, als dass man wirklich real wusste, was bedeutet der einem im Leben. Das war für mich nicht so. Das Einzige, was ich von ihm kenne, was die Küche betrifft, ist, man nimmt Butter nicht aufs Brot, man kocht mit Butter. Das war immer sein Ausspruch. Also er hat nie Brot mit Butter gegessen. Mhm. So, also Butter war zum Kochen da. Und das stimmt, ich habe das auch angenommen. Ich habe sehr, sehr oft mit Butter gekocht, weil die Kartoffeln und alles besser geschmeckt hat. Die Soßen haben besser geschmeckt, der Kuchen hat besser geschmeckt, statt Margarine lieber eine Butter und lieber nur ein Kuchen und das ist wirklich gut. Mhm. Butter ist einfach gut, ist ein Geschmack. Ne?
Du hast sehr früh anfangen können, fürs Fernsehen zu arbeiten. Also da wurde dein Talent sehr schnell entdeckt und du warst richtig eine Familien, du hast für die Familie verdient, wenn man so will. Du hast regelmäßig vor der Kamera gestanden in ganz unterschiedlichen Formaten.
Und ich habe regelmäßig Geld verdient, ja.
Das hätte ja eigentlich so weiterlaufen können, da deine Mutter sich selbst, weiß ich nicht, verwirklichen wollte, und das meine ich jetzt gar nicht spöttisch oder so gar nicht, aber sie ist dann auf Tour gegangen mit einer, war das eine Eisrevue? Mhm. Ja. Mhm. Das bedeutete, also sie war immer noch verhältnismäßig jung, ihr wart so 12 und 13. Konntet noch nicht oder solltet noch nicht alleine leben und wurdet erstmal in ein Heim gebracht.
Ja.
Dort hat man wenig Einfluss auf das, was man essen möchte in der Regel. Ne? Und das schmeckt auch nicht immer gut und in der Zeit vielleicht sowieso schon mal gar nicht.
Ja, schmeckt nicht. Nein, hat einfach nichts geschmeckt. Und wenn nichts schmeckt, ist der Traum, dass man etwas isst, was man selber macht und da entsteht auch die Idee zum Kochen. Also glaube ich, dass ich habe dann angefangen zu kochen.
Weil in deinem Kopf?
Oder, ja, in meinem Kopf und habe mir was zusammengestellt, wie das schmecken könnte. Und man hatte Träume vom Geschmack und ich bin auch sehr geruchsgeprägt. Ich habe ja auch eine ausgeprägte lange Nase. Aber ich rieche wirklich sehr gut, was gut riecht und welche Gewürze gut sind. Ich habe dafür einfach ein gutes Gespür, weil ich sehr auch viel beim Kochen improvisiere. Mhm. Nach wie vor. Also, dass ich Gewürze nehme, die sich keiner traut zu nehmen.
Zum Beispiel.
Also, ich mache zum Beispiel viele, viele Aufläufe. Aufläufe ist immer gut, weil man sämtliche Reste von Gemüse, alle Reste von irgendetwas, was man gerne hat, aufarbeitet nochmal. Und das matsche ich aber nicht wie einen Haufen zusammen, sondern ich mache dann so Schicht. Eine Schicht diese Erbsen, eine Schicht diese Nudeln, die übrig geblieben sind, eine Schicht ein Käseblatt rein oder sowas mit Roquefort nur oder so. Also es kriegt so Schicht. Mm-hmm. Es ist eigentlich so ein Schichtlauf. Ja, so ein Schichtlauf. So. Mm-hmm. Verschiedene Schichten. Und die würzig auch verschieden, sodass man alle Geschmacksknospen aufgebrochen bekommt.
Wow.
Und da denke ich mir dann immer aus, ich habe zum Beispiel so einen Hackbratenauflauf, den habe ich schon mal in Afrika gegessen und das hieß Boitano. Und Boitano ist mit Kreuzkümmel. Es ist sehr interessant, das Hackfleisch wird gleich mit richtigem Kreuzkümmel durch, wo man eigentlich sagt, das kannst du doch gar nicht essen oder so. Und dann wird der Reis untergematscht, der Reis wird dann durchgerührt und dann kommen erst die Kräuter rein. Es wird immer mehr und zum Schluss ist die Schüssel voll.
Während du es kochst, also das Hackfleisch ist aber
es
ist
wird
dann
immer
schon
wieder
gebraten.
Was zugegeben, das ist schon ist fertig. Gebraten, ja. Ja. Und dann kommt der Reis rein, dann kommen die Mandelsplitter rein, dann kommt das rein, dann kommt das rein. Bis es so einrichtet, zum Schluss noch ein paar Rosinen. Und dann ist man plötzlich bei so einem riesengroßen, so eine Terrine. Ich habe so eine Gefäße, die so gut vorher fest in die Röhre passen. Und das schmeckt auch sehr gut, weil man das aufwärmen kann. Die ganze Familie kann davon essen, kann sich einfach mit so einem Gerät hier was abschneiden.
Lecker, das schmeckt vor allen Dingen so, als würde es am zweiten Tag noch besser schmecken.
Und es schmeckt wirklich, man kann auch den Rest essen dann am nächsten Tag. Und das Küchenfach ist dann leer. Und wenn ich merke, dass vom Suppengrün und von dem und von dem und von dem, was übrig geblieben ist, dann mache ich Auflauf.
Okay, ja, lecker. In der Zeit, in der ihr in diesem Heim wart, ist also deine Fantasie, hast du gerade gesagt, erwacht fürs Kochen, für Vorstellungen, für Wünsche, für die Fantasie.
Ja.
Als ihr dann da wieder raus durftet, wieder zusammengelebt habt für eine Weile, wenn ich mich recht erinnere, ist es dann auch dabei geblieben, dass ihr alleine gelebt habt. Gar nicht
immer alleine
so
gelebt,
super offiziell.
Und es hat uns auch keiner kontrolliert, ist nie einer gekommen.
Also ihr wart
minderjährig alleine unterwegs. Absolut, ja.
Da hat eure Mutter euch dann Geld auf den Tisch gelegt und das musste dann für eine Woche reichen oder wie ist das gelaufen?
Ja, Wirtschaftsgeld haben wir bekommen. Natürlich kann man nicht am Anfang gleich alles ausrechnen. Wir haben uns am Anfang dauernd verkalkuliert. Es gab so ein paar Sachen damals, zum Beispiel eingefrorenen Spinat. Eingefrorenes Gemüse, das gab es, eingefrorene Aprikosen, das war in so einer Pappschachtel, unheimlich unästhetisch verpackt einfach. Wenn man das gekauft hat, musste man das erstmal sofort lösen, weil die Pappe so, es war eklig, die Verpackung. Mhm. Und musste gleich diese Sachen in eine Schüssel tun erstmal, egal ob man das irgendwie, man hat ja keinen Kühlschrank gehabt am Anfang, also in den ersten Jahren nicht. Erst als ich aus dem Heim zurückkam und wieder im Kinderfernsehen war, da habe ich diesen Kühlschrank gekauft. Für die Familie. Da hatten wir dann den ersten Kühlschrank. Da war es natürlich toll.
Das muss ein erhebendes Gefühl
aber
gewesen sein.
Ich habe in dem Heim eben gelernt, mich zu empören gegen die Welt, wie ich leben sollte. Und da habe ich, glaube ich, den Plan gefasst, so zu leben, wie ich das möchte. Ich möchte kochen, ich möchte was essen, ich möchte Freunde haben, ich möchte mich selber entscheiden können. Das ist so eine Strecke, da braucht man gar keine Pubertät dazu. Das war die Situation in diesem Heim, die war so ungerecht, dass man das erste Mal richtig erwacht war.
Mhm.
Und da entsteht, glaube ich, dann so eine Explosion im Kopf, dass man dann plötzlich, ich will nicht gleich sagen erwachsen, aber man macht einen großen Sprung.
Ja.
Man macht einen großen Sprung und kriegt zum ersten Mal auch mit, was die Erwachsenen eigentlich von einem wollen.
Vielleicht schafft es nicht jede Person, jede Persönlichkeit, es so hinzukriegen wie du. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Moment ist, wenn du dann nicht genug Kraft hast oder genug Reserven oder so ein, ich nenne es jetzt Gottvertrauen, man kann es irgendwie nennen, dann kann es auch dazu führen, dass es dich in die andere Richtung auf die Bretter schickt, oder?
Natürlich.
Mhm. Ja, Gott sei Dank ist es bei dir so gekommen. Wenn du deine Schwester, mit der du in der Zeit zumindest sehr, sehr eng gelebt hast, wenn du für sie ein Gericht benennen solltest, was wäre das? Ein typisches Essen für deine Schwester?
Also, das wäre ganz bestimmt eine Süßspeise. Puffer mit Zucker und Zimt oder sowas. Puffer mit Apfelmus oder ein dicker Pudding, ein Creme-Pudding mit einem Schokopudding noch dazwischen.
Du verziehst das Gesicht so.
Weil ich es entsetzlich fand. Aber das war ihre größte Freude, weil meine Schwester hatte als Kind oder als Mädchen Wucherungen in der Nase oder irgendwas. Sie konnte nicht gut riechen. Und insofern konnte sie auch nicht gut kochen.
Und auch nicht so gut schmecken.
Das hat ja miteinander zu tun. Mit dem Schmecken war es dann immer süß, kräftig oder so. Bei ihr kocht auch der Mann. Sie kann auch essen. Ich will das jetzt gar nicht sagen. Wenn die das hört, kriegt die einen Schreikrampf vielleicht oder so. Also ich sage einfach mal, der Michael kocht, ihr Mann. Und sie kann auch kochen. Aber sie konnte lange nicht kochen. Mhm. Wenn sie es jetzt gelernt hat, ist es toll. Und wenn sie es kann, ist es auch toll. Ich frühstücke da meist nur. Ich esse selten dort Mittag.
Ja, muss ja auch nicht jeder kochen können.
So, und das ist halt so.
Ja. Was frühstückst du denn, wenn wir schon dabei sind? Was ist denn dein Lieblingsfrühstück?
Ich bin nicht der Mensch, der jeden Morgen ein Müsli isst oder eine Haferflocke. Ich esse morgens wirklich ein Schälchen Haferflocken. Nur in Wasser aufgekocht und mit ein bisschen Agavenhonig drin. So, das esse ich als Grundlage, damit ich keine Magenschmerzen kriege. Egal, was für Aufregung kommt. Mhm. Dann kommt aber kein Müsli mit Obst und dem ganzen Kram, was die alle so essen, esse ich nicht. Diese Haferflocken nur, die isst die ganze Familie eigentlich. Die koche ich einfach und stelle auf den Tisch und die haben sie hier gefälligst aufzuessen, diese Näpfe. Mhm. Weil mir mal irgendein Mensch gesagt hat, dass Haferflocken am Morgen das Allerbeste sind, die Quellen im Magen bereiten vor für jedes Essen. Und wenn man das gegessen hat, dann geht es einem schon erstmal nicht schlecht.
Ja, so. Und das dann hast
dann frühstücke ich kräftig.
Ach so, und kräftig.
Das ist eine Gesundheitsmaßnahme, sage ich jetzt mal, kein Frühstück. Ja?
Hast du denn dann überhaupt Hunger oder über welche Uhrzeit
sprechen
wir?
Ich freue mich wie irre, wenn ich das runtergeschlungen habe und wenn ich geduscht bin und mich an den Tisch setze oder ich schlunze im Schlafanzug und setze mich auch an den Tisch. Aber dann esse ich kräftig. Dann decke ich mir den Tisch. Meist ist es so 8:30, 9:00.
Um das zu rekapitulieren, du isst morgens einen Napf Haferflocken.
So 6.
Um 6. Dann machst du dich fertig, duscht, hast aber den Tisch schon gedeckt und bis so um 7:30, 8:00 kommst du pfeifend und leicht gesättigt aus der Dusche, um dann aber anzufangen.
Anzufangen, genau. Und da müssen bei mir schon Gürkchen dastehen, also mindestens Gürkchen, Obst muss dastehen, also irgendetwas, am liebsten eine Passionsfrucht oder so, etwas Starkes. Ich mache mir dann auch ein Avocado oder so, die quetsche ich mir mit Pfeffer und Salz und einem Tropfen Zitrone drin.
Lecker.
Und dann eben aufs Brot.
Zwei Scheiben?
Ja, eine Scheibe mit Avocado und eine andere. Ich esse zwei Scheiben insgesamt. Damit ich mich nicht langrolle irgendwo.
So, und dann isst du jeden Mittag?
Ja, Mittag ist unterschiedlich. Mittags esse ich gerne ein Mozzarella und so ein Bruschetta oder irgendwas Schönes, Kräftiges so. Oder einen schönen Salat esse ich mittags gerne. Und abends esse ich gerne warm.
Okay.
Weil dann abends auch von der Familie oder Freunde oder jemand vorbeikommt und dann habe ich einfach ein Essen. Und das ist dann schön, man setzt sich dann gleich hin und macht abends Essen und dann wird es gemütlich. Mhm. Weil mittags ist dann so, die Kleine ist im Kindergarten.
Wie klein ist die Kleine?
4. Und da muss man eben immer, wenn ich dann koche, dann mache ich immer eine Portion daneben. Und damit es dann nicht so stark gewürzt ist, nehme ich die Nudeln weg, mache den Parmesan in die kleine Schüssel, dann kriegt sie ihr Essen. Und der Rest ist dann für die Familie. Mhm. Also man muss ja dann immer abwägen.
Gut, dann bevor wir jetzt zu Ja und Nein und dann zu Entweder-Oder kommen. Gibt es in dieser interessanten, langen, intensiven Theaterlaufbahn. Ich glaube, ich werde der einzige Mensch sein und bleiben, der dich mit diesen ganzen Regisseuren und diesen ganz interessanten Stücken und diesen ganzen Zeiten, ich bin der Einzige, der nicht inhaltlich fragt, sondern der einzige Mensch, der wirklich nur wissen will, gab es besonderes Essen in der Kantine oder gibt es irgendetwas aus dieser Zeit, aus der Zusammenarbeit mit diesen Leuten, was dir einfällt, wo du so sagst, das war so eine Essensgeschichte, die ich noch erzählen möchte?
Also eine Geschichte ist, wir waren in Italien zum Gastspiel mit der Volksbühne schon 1971. Und dort hat uns Benno Besong ans Wasser eingeladen, ans Wasser. Wir waren in Sizilien und es kam ein Boot mit frischen Austern. Sie hatten vorbereitet Zwiebeln, Zitrone und dann war noch ein anderer Fisch. Und das wurde am Wasser wie so im schlechten Film vorbereitet. Wir hatten Stühle und Dings, wir warteten auf den Fischer. Und dann machten die alle rum. Es war auch ein Garçon mit langem Schürzchen. Der kam da auch und hat alle Zubereitungen gemacht. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Austern gegessen. Mit einem Schuss Zitrone, wo ich eigentlich gesagt hätte, sowas möchte ich nie essen. Hätte ich gesagt, von der Konsistenz oder so. Aber da habe ich Austern gegessen und ich dachte wirklich, so ein Essen gibt's nicht auf der Welt. Zum ersten Mal natürlich. Mit den Zwiebeln und wir haben diesen rohen Fisch, der wurde so filetiert und wurde bereitet und wurde abgespült und der Rest ging weg. Also der ging dann weg, war die Pelle weg, alles, der Fisch lag dann da. Und dann kam so Kräuter drauf und Pfeffer und so ein Blatt noch und dann wurde der geschnitten und jeder kriegte so ein Stück und das war himmelreich. So einen frischen Fisch habe ich in meinem ganzen Leben bis dahin nicht gegessen. Darum bin ich auch so verliebt in Ceviche.
Oh ja.
Das ganze Essen erinnerte mich im Geschmack an Ceviche. Und ich esse Ceviche für mein Leben gern. Und das gibt's ja auch in Portugal, in Frankreich. Du kannst es ja mit vielen Fischen machen. Also das liebe ich abgöttisch, weil es mich an diesen unglaublichen Geschmack erinnert.
Schade, dass man das nicht wie so ein Foto.
Ja, das ist. Ach, das ist wirklich wie. Das ist wie Tod am Meer oder was weiß ich. Da gibt's wie so einen literarischen Titel, ja. Es war wirklich ein bedeckte, so eine Markise, die aufgestellt war, die nach hinten zum Wasser etwas tiefer war, damit die Sonne nicht so raufprallt. Wir hatten Gartenstühle, die waren schief im Sand so ein bisschen. Es gab diesen großen Tisch und wir warteten auf den Fischer und saßen dort wie in einem Film.
Wie in einem guten Film.
In einem guten Film. Und der Kellner, der uns da bediente, der wartete auch mit den Händen so. So, ich werde dieses Bild nicht vergessen mit dieser langen weißen Schürze und guckte auch auf das Boot, dass es hoffentlich kommt. Ja, und dann wurde ausgeladen und dann war das so eben ganz toll. Es war eine Stimmung wie Abendandacht. Das war einfach verrückt. Das war einfach wirklich kaputt. Und wenn du sowas noch nie auf der Zunge hattest, da dachtest du, jetzt ist irgendwas Wahnsinniges, ja.
Aber wie dann auch Leidenschaften und Sehnsüchte, kann ich mir vorstellen, auch geweckt werden.
Ja. Ja.
Weil wenn du es dann hast, dann willst du es nochmal haben,
ja,
oder?
Ja, ja, klar.
Okay. Ihr wart auf einem Gastspiel in Norwegen. Und da habe ich als Stichwort Wodka und Salzstangen am Vormittag. Was war das?
Oh, schrecklich. Das war ein Gastspiel. Das war der letzte Tag und wir hatten natürlich alles Geld ausgegeben. Wir hatten keinen Pfennig mehr, niemand von uns. Und wir hatten am Morgens, da gab es noch keine Botschaft der DDR, sondern da gab es so eine Handelsvertretung, nannte sich das. Und da kam uns die Frau entgegen und sagte, herzlich willkommen auf dem kleinen Territorium der DDR. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. So, dann sind wir in so ein Haus rein. Wir hatten so einen Hunger und wir haben gehofft, wir kriegen Brötchen oder irgendwas Belegtes mit Fisch oder mit irgendetwas, das wir reinhauen können. Und dann hatten die diese DDR-Salzstangen auf dem Tisch, die also wirklich eklig schmeckten und immer noch schmecken. Also die schmeckten wie Altpapier, ne? Das kann man gar nicht essen. Und dazu gab's Wodka. Blau-weiße Flasche, noch nicht Gorbatschow, sondern er hieß anders, aber richtiger Wodka und Wasser. Und ja, zum Anstoßen für das gelungene Gastspiel. Und die sagten Prost und natürlich, wenn du das morgens trinkst, wir hatten nichts gegessen. Die dachten, wir haben gefrühstückt im Hotel oder so. Wir mussten uns ja selber verpflegen. Es war furchtbar.
Oh,
naja, dann kam das ganze Ensemble, kam betrunken zu Hause an. Was soll das sein? Wir haben im Flugzeug weitergetrunken. Damals war das Flugzeug ja noch so, dass die Stewardess die Bar verwaltete in der Mitte. Die stand an der Bar und dann konnte man sich was zu trinken holen. Spirituosen kriegte man ja noch, ne? Damals, wenn man geflogen ist. Und dann haben wir die Stewardess, haben unsere Männer natürlich Gast gegeben und haben gesagt, rück mal raus, die Dinger hier. Und als wir in Schönefeld landeten, da waren wir alle blank.
Und hungrig.
Ja. Wahrscheinlich. Der Intendant ist mit der Gürtelschnalle von seinem Trenchcoat an der Gangway hängen geblieben. Es war ein sehr fröhliches Ankommen und man konnte es kaum als kleinen Essempfang bezeichnen. Es war einfach nur furchtbar.
Mhm. Ach, herrje.
Ja.
Okay. Jetzt kommen wir zu einem schnellen Entweder-Oder. Rote Beete.
Ja.
Pilze.
Nein.
Aal.
Begrenzt.
Hattest du, willst nur nicht zweimal nacheinander Nein sagen, habe ich recht?
Die Pilze esse ich nicht, weil meine Mutter an Pilzen gestorben ist.
Was?
Meine Mutter ist an einer Pilzvergiftung, also die Nieren haben versagt, ist dann am Nierenversagen gestorben. Meine Mutter hat eigentlich im Adlershofer Wald, da wo wir gelebt haben, immer war sie eine leidenschaftliche Pilzsammlerin. Wir haben als Kinder Pilze gegessen bis zum Getno. Sie kannte sich ja aus mit allem und hat bis ins hohe, also nicht bis ins hohe Alter, sie ist ja nur 58 oder 57 geworden, aber sie hat bis zu diesem Tag auch Pilze gesammelt und hat sich vertan. Sie hat einen Birkenpilz, der eine Mutation vom Satanspilz war, hat sie sich sozusagen ins Ausgepackt. Und darum essen wir eigentlich nur, ich würde mal sagen, Champignons, ganz ordinär. Und Pfifferlinge würde ich noch essen, aber nicht vom Körbchen gesammelt, sondern vom besten Restaurant.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Nein.
Meeresfrüchte?
Nein.
Kapern?
Ja.
Oliven?
Ja.
Innereien?
Nein.
Lakritz?
Nein.
Kümmel?
Ja.
Rosinen?
Ja.
Okay. Sushi oder Fondue?
Sushi.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Himbeeren.
Süßes oder salziges Popcorn?
Ich hasse Popcorn.
Schön. Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Tomate oder Paprika?
Tomate.
Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Nudeln.
Mit?
Mit allem. Mit Öl, mit Parmesan, mit Früchten, mit Gemüse, mit allem. Also
mit Früchten?
Ja, ja. Ich mache auch die sogenannten Fruchtnudeln.
Fruchtnudeln?
Das sind die Fruchtnudeln.
Das habe ich noch nie gehört, das gibt's nicht.
Doch, das gibt's wunderbar.
Fruchtnudeln? Ja. Dann sag mal bitte, was das ist.
Was das ist? Also, man macht also grüne Weintrauben, kleine, die keine Kerne haben natürlich. Am besten ist man pellt sie auch noch. Also, das ist ein bisschen aufwendig, aber gut, es geht. Dann nimmt man diese Melone, aber nicht die, sondern die grüne Melone, die mit dem gelben Fleisch. Die nehme ich immer. Dann nimmt man Himbeeren, dann ein bisschen Chutney, einen Löffel, Obstchutney, also irgendwie, oder Tomatenchutney, oder irgendein Chutney, also was halt diese süße Kräftigung hat. Und das Ganze mixe ich und schleudere das ab. In meinem großen Schleuder. Und dann verlängere ich das mit einer Mehlschwitze, aber nur ganz wenig und mit Sahne. Es ist also mehr Sahne als Mehl. Es ist ganz wenig. Das wird in der Pfanne extra gemacht und über diesen Matschbrei reingepackt. Dann wird es schön umgerührt und dann macht man die kleinen Spaghetti rein. Und das schmeckt sehr, sehr gut im Sommer. Im Sommer. Und man kann noch obendrauf Kiwis machen, die das Säuerliche da noch haben. Das ist wirklich sehr gut. Also, und meine Enkelin, die ist ja besessen davon.
Ja,
also
das glaube ich.
Ja, und das ist auch ein Erwachsener. Also meine Tochter isst es auch leidenschaftlich gerne.
Also ich finde, du solltest auf jeden Fall Köchin in einem Pop-up-Restaurant werden, sodass du das nicht für den Rest deines Lebens machen musst, weil da noch zu viele andere Sachen anstehen. Aber eigentlich ist es fahrlässig, den Menschen deine Kochexperimente, möchte ich es im besten Sinne sagen, vorzuenthalten.
Ja, weißt du, wenn ich 10 Jahre oder 20 Jahre jünger wäre, dann hätte ich mir oben in Usedom da so eine Kneipe gekauft und hätte so irgend so was Witziges aufgemacht mit jemandem vielleicht zusammen oder so, der auch Interesse hat. Aber jetzt ist das, koche ich für uns und für Gäste und das ist toll. Und manchmal fragen sie mich, so, was ist denn da drin? Was hast du denn da reingemacht? Was schmeckt denn da so? Was ist denn das? Und dann sage ich, was ich da gemixt habe und dann staunen die Bauklötzer, was sie da essen. Aber ich bin immer wieder neu, weil Wenn ich zum Beispiel zu Iris zu Besuch komme, die hat ja, die kocht ja auch leidenschaftlich gern, aber die hat immer ganz andere Gewürze zum Beispiel für Fleisch, für Lammfleisch und so. Da habe ich zum Beispiel bei Iris diese Mintsoße entdeckt. Mhm. Es gibt so eine ganz teure, so ein kleines Näpfchen Mintsoße. Das kann man über Fleisch machen, aber man kann natürlich auch Mint mit etwas mixen. Dass es nicht nur diese reine Mintsoße ist, sondern ich mache dann was dazu passen könnte. Mhm. So. Also man sagt ja immer, dass die Farbe und die Struktur und die Konsistenz sich ähneln müssen. Das kann man dann nehmen, weil die das verlängern. Und dann schmeckt das gut. Also zum Beispiel Mint habe ich jetzt entdeckt zum Kochen. Das über kaltes Fleisch ist auch ein Erlebnis.
Ja, das kenne ich auch. Ja.
Na,
das
aber, ist, okay. Aber ich höre eben drum, wer was nimmt und warum nimmt er das da rein oder was ist da drin oder was fehlt da.
Toll. Also viel Inspiration haben wir alle, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend für diejenigen, die zugehört haben. Das war auf jeden Fall höchst inspirativ und hungrig machend und lebendig. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, dann mit einem gedachten Dessert oder Käseplatte, ein Espresso, ein Schnaps, wie beendest du ein gutes Essen?
Und zum Schluss das Dessert.
Also ich bin kein Espresso-Trinker am Abend, das mache ich für die Gäste gerne. Ich kann also 16 Uhr ist mein letzter Kaffeegenuss, dann ist Schluss
bei mir
eigentlich.
Auch so.
Aber eine gute Käseplatte finde ich immer gut, kombiniert mit sauren Beeren, Johannisbeeren, Brombeeren, habe ich sehr gerne. Die kräftigen, etwas gesichtsverzerrenden Obste, also die habe ich gerne zum Käse, auch Passionsfrüchte.
Also
oder
gar nicht so der Feigensenf, der ja so ein bisschen süßer ist?
Ja, den kann man auch dazustellen, aber ich finde, dass gerade bei einem kräftigen alten Käse oder sowas, dass dann dieses Obst so gut ist. Das ist dann, das öffnet dann wieder für den nächsten Haps.
Oh, toll, es war mir ein Fest. Vielen herzlichen Dank für deine ganzen Geschichten, liebe Maya.
Ich komme gerne zu dir. Vielen Dank.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dreimal wird es Toast dabei live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de.